Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt und mal nicht bei den Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg. Die Tagesschau hat aktuell sehr viele Zuschauer. Fast 20 Millionen Menschen schalten um 20 Uhr ein. Und auch die Festnetztelefonie und die Brettspiele haben in der Corona-Krise wieder ein echtes Hoch. Woher das kommt, klären wir unter anderem mit dem Chef der Tagesschau Markus Bornheim, mit meiner Kollegin Antran und dem Brettspiel-YouTuber Johannes Jäger. Zuerst aber wollen wir so ein bisschen kleinteiliger werden. Wir wollen ein bisschen puzzeln. Das machen jetzt neuerdings auch wieder mehr Menschen, zumindest wenn man nach den Social-Media-Posts geht. Und wie man da reinkommt in diese Welt der Puzzles, was alles möglich ist, das wollen wir uns jetzt erklären lassen von Puzzle-Freak Günther Simmitzberger. Er wohnt in der Nähe von Linz in Österreich und Puzzeln ist für ihn ein alter Hut, weil er ist schon seit vielen Jahren begeisterter Teile-Zusammenstecker, hat einen achteiligen Schrank voller Puzzles und hat auch schon Puzzle-Weltmeisterschaften veranstaltet. Und ich habe ihn angerufen und gefragt, wie er denn zu dieser Leidenschaft kam.
Das hat eigentlich schon in so kleine begonnen, mit circa 7, 8 Jahren so etwa. Hat meine Schwester ein Puzzle bekommen. Ich sag Puzzle, ja.
Ja, gerne.
Hat meine Schwester ein Puzzle bekommen und die hat es eigentlich überhaupt nicht angesehen. Ja, für mich war das Puzzle sehr reizvoll. Es waren 280 Teile, so ist es dann auch irgendwo von den Eltern, von den Geschwistern gefördert worden. Und dann sind eben andere Teilemengen mit der Zeit geworden, dass ich irgendwann 500 Teile machen können habe und 1000 Teile. Mehr sind es eigentlich damals nie gewesen in meiner Kindheit, die 1000 Teile.
Wenn ich jetzt in der aktuellen Corona-Krise zu viel Zeit, was heißt zu viel, aber mehr Zeit habe als normalerweise im Alltag und mir überlege, ich möchte gerne mit dem Puzzeln anfangen oder Puzzeln, wie Sie sagen, mit welcher Größe fange ich denn da am besten an? 280 wie Sie oder eher ein bisschen drunter?
Also unter 280, nein, also ja gut, ich meine, es kommt immer auf den Menschen drauf an. Ja, es gibt natürlich auch ein 100-teiliges Puzzle, ist auch eine Herausforderung, das ist ganz klar, ja. Also ich würde nicht darüber gehen, wenn jetzt jemand neu anfängt, dass man sich gleich ein 2000-teiliges zulegt oder 1500 Teile. Das frustriert, das zermürbt und dann schafft man es nicht. Also ich würde, sagen wir mal, maximal ein 1000-teiliges Puzzle kaufen.
Und beim Motiv, was ist da am besten? Was mit vielen Kontrasten, wo viel passiert oder eher weniger passiert?
Es soll auf jeden Fall mal für denjenigen ansprechend sein, dass es ihn reizt, ne? Vom Motiv her jetzt, dass es ihm gefällt. Nicht jetzt, dass es von den 1000 Teilen sozusagen 500 Teile reiner blauer Himmel sind.
Das wäre schwierig.
Das fördert ja auch, dass er eben scheitert. Ne? Also je mehr einzelne Motive in dem Gesamtmotiv sind, umso leichter wird es, umso besser wird es. Und auf jeden Fall, bei einem Puzzle würde ich eher so raten, dass man mit dem leichtesten Teil anfängt.
Das wäre?
Und dann sich vorab, ja, das wäre, für die meisten ist es einmal der Rand, ja. Mhm. Also, wenn man jetzt sagt, man fängt mit dem leichtesten Teil an, dann ist es meistens der Rand. Außer es ist jetzt ein schwieriges Puzzle mit einem schwierigen Rand, aber nur die meisten Puzzles haben einen leichten Rand.
Und wenn man jetzt den Rand oder beziehungsweise bevor wir den Rand machen, ist es ratsam, die Teile in irgendeiner Weise zu sortieren? Also natürlich, klar, man deckt sie alle auf, dass man nicht die Rückseite hat, klar. Aber nach Farben sortieren oder nach Formen, wie, was sagt der Profi da?
Ja, also zuerst einmal nach Motiv, ne? Ich habe zum Beispiel da eine Reihe von Tupperbecher, Geschirr, ja, wo ich sage, da schmeiße ich die ganzen Schwarzen rein, die ganzen Blauen, die ganzen Grünen und so. Und natürlich in eines dann gleich einmal die ganzen Randteile. Dann mache ich als erstes den Rand. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist halt der Schwierigkeit oder Leichtigkeit fördernd. Ne? Mhm. Und wenn dann einmal der Rand gemacht ist, je mehr das man gemacht hat von dem Puzzle, ja, umso mehr Möglichkeiten hat man auch, dass man andocken kann, dass man wieder was anderes dazu findet, auch von den schwierigeren Bereichen. Und wenn man jetzt gleich mit dem Schwierigsten anfängt, ja, dann verkompliziert man sich sozusagen selbst sein Leben.
Was war denn Ihr bisher größtes Puzzle?
Im Jahr 2014 habe ich das 33.600-teilige Wildlife gelegt. Wildlife, das ist
sehr groß.
Es ist 5,70 Meter lang und knapp 1,60 Meter hoch und hat eben von links bis rechts Dschungel.
Herr Simmitzberger, letzte Frage. Wenn jetzt jemand anfangen will mit dem Puzzeln, was ist der wichtigste Tipp, um nicht gleich wieder die Flinte ins Korn zu werfen?
Also wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall mit dem leichtesten anfangen. Der leichteste Bereich und sich sozusagen das Leben nicht verkomplizieren, indem man jetzt gleich einmal das Schwierigste in Angriff nimmt und auf jeden Fall nicht zu groß mit den Teilen anfangen.
Rät Günter Simmelsberger, Puzzle-Profi aus der Nähe von Linz in Österreich. Sein größtes Puzzle, das er bislang gemacht hat, hat mehr als 30.000 Teile und hängt an der Wand seiner alten Wohnung. Vielen Dank, Herr Simmelsberger.
Bitte gerne. Wiederhören.
Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova.
Mein Gefühl ist, dass wir alle momentan so ein bisschen in einer Zeitschleife gefangen sind. Ne? Wir benutzen auf einmal wieder unsere Festnetztelefone, um die Eltern anzurufen oder die Omas. Wir backen vielleicht sogar Brot selber. Der eine oder andere spielt auch mit einer wiedergefundenen Freude Gesellschaftsspiele. Und um 8 Uhr erklingt bei vielen zu Hause der Gong der Tagesschau. Keine andere Sendung im deutschen Fernsehen hat so einen Erfolg in dieser Krise, muss man sagen, wie das sogenannte Flaggschiff der deutschen Nachrichtenwelt. Und warum das so ist, darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem ersten Chefredakteur von ARD aktuell, also dem Chef der Tagesschau, mit Markus Bornheim. Hallo, Herr Bornheim.
Hallo, guten Tag.
Wie erklären Sie sich den großen Erfolg der klassischen 20 Uhr Tagesschau?
Also ich glaube, dass wir seit Jahren eines immer richtig machen. Und zwar, wir haben immer im Kern die seriöse Nachricht. Wir kommen ohne Shishi daher. Wir sind relativ klar und nüchtern auf den Punkt. Und wir haben es, glaube ich, in der letzten Zeit ganz gut geschafft, uns auch ein bisschen zu wandeln, etwas moderner natürlich auch zu werden. Früher waren wir immer so die alte Tante Tagesschau, die ja vielleicht manchmal ein bisschen spießig daherkam. Aber inzwischen sind wir auch die coole Tante Tagesschau, die auf vielen anderen Plattformen, eben auch auf TikTok und bei Instagram, mit dabei ist, und so kommen wir gerade auch bei jungen Zielgruppen inzwischen relativ gut an, weil sie uns eben auf anderen Plattformen, auf anderen Ausspielwegen auch inzwischen kennengelernt haben.
Aber das sprechen Sie jetzt eine Zeit an, die hält ja jetzt nicht erst seit ein paar Wochen an, sondern das gibt es ja schon seit 2-3 Jahren. Also TikTok nicht, aber dass Sie jetzt auch bei Twitter und so weiter aktiv sind, ist ja schon eine ganze Weile. Aber wie ist das zu erklären, dass Sie Quoten von fast, naja, gut 20 Millionen Menschen Sie geguckt haben vor kurzem, ohne dass vorher ein Fußballspiel lief?
Also im Moment ist natürlich der Run auf Nachrichten, auf seriöse Nachrichten enorm groß. Und dafür steht einfach die Marke Tagesschau. Das hat sich quasi in die DNA der deutschen Zuschauer ein bisschen eingebrannt einfach. Wenn ich irgendwo seriöse Nachrichten wirklich haben will, komprimiert in einer Viertelstunde, dann ist es die Tagesschau. Und deswegen ist das heute quasi ein gelernter Griff und immer noch ein gelernter Griff, um 20 Uhr auf den Knopf zu drücken an der Fernbedienung und übrigens auch immer stärker danach auch noch im Netz nachträglich noch zu konsumieren. Das ist gelernt in Deutschland.
Bei Ihnen bibbelt es die ganze Zeit, da sind Einmeldungen wahrscheinlich die ganze Zeit am Start bei Ihnen, nehme ich an, ne?
Genau.
Jetzt haben Sie gerade gesagt Viertelstunde, das ist ja auch nicht mehr so ganz richtig. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es und gibt es ja die eine oder andere Tagesschau-Ausgabe, die auch die 30-Minuten-Marke kratzt oder bricht sozusagen. Wie kommt das?
Da haben wir uns vor gut 2 Wochen dazu entschieden, dass wir am Sonntag, als die Kanzlerin nach einer Konferenz mit dem Ministerpräsidenten erklärt hat, wie es nun weitergeht in Deutschland, da haben wir gesagt, das ist so elementar, da wollen wir die Tagesschau einfach mal verdoppeln, weil da gibt es so viel darüber zu erzählen und so viel einzuschätzen, plus nochmal das, was in der Welt auch noch passiert ist. Dann haben wir uns dazu entschlossen, einfach mal eine Tagesschau in 30 Minuten zu machen. Und da das am vergangenen Sonntag so unglaublich gut war mit 18,8 Millionen, haben wir es uns diesen Sonntag nochmal erlaubt. Und dieses Mal waren es 17,4 Millionen. Also in der Tat, es gibt im Moment ein unglaubliches Bedürfnis nach Nachrichten, seriösen Nachrichten. Und deswegen werden wir es uns eventuell am kommenden Sonntag noch einmal erlauben, auf 30 Minuten zu gehen.
Gibt es denn Erkenntnisse wie die jetzt zum Beispiel, die Sie schon, von denen Sie wissen, die wollen Sie mitnehmen in die Nach-Corona-Zeit?
Ja, also wir hoffen natürlich, dass wir ein paar Leute überzeugen, dass es sich durchaus lohnt, auch nach wie vor weiterhin, wenn Corona vorbei ist, sich um 20 Uhr die Tagesschau anzugucken, beziehungsweise es nachträglich noch auf anderen nonlinearen Plattformen sich anzugucken. Also wir hoffen, dass wir natürlich die Fanbasis der Tagesschau erhöhen. Ob das wirklich so ist, das wissen wir nicht. Aber die Tagesschau war jetzt auch nie eine Sendung, die darunter gelitten hat, dass der generelle lineare Fernsehkonsum zurückgegangen ist. Wir hatten immer so rund um die 10 Millionen. Das war schon immer sehr, sehr, sehr gut. Wir sind da sozusagen in einer Liga, natürlich mit dem Tatort und manchmal auch besser. Insofern haben wir darunter eigentlich nie so wirklich gelitten.
Letzte Frage, Herr Bornheim. Unsere Sendung entsteht zu großen Teilen inzwischen aus dem Homeoffice. Wie ist das bei der Tagesschau? Können Sie auch Ihre Arbeit von zu Hause aus machen?
Das war am Anfang wahnsinnig schwer, weil wir das überhaupt nicht gewohnt waren, Fernsehen, gerade lineares Fernsehen, aus dem Homeoffice zu machen. Also ist natürlich vollkommen klar, die Homepage kann man von zu Hause die Texte schreiben, man kann Social Media von zu Hause machen, das hat alles wunderbar funktioniert. Aber um klassisches Fernsehen zu machen, dafür muss man Leute einfach hier bei uns im Newsroom haben. Inzwischen haben wir diverse Nachtausgaben beispielsweise, haben das Kollegen von zu Hause aus gemacht. Also das funktioniert schon. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen immer noch einen Sprecher, der hier im Studio steht. Wir brauchen 2, 3, 4 Leute im Kern des Newsrooms, die am Ende diese Sendung tatsächlich, wie man so schön sagt, fahren, die auch wirklich mit in der Regie sind.
Also das wird nicht auf absehbare Zeit aus Judith Rakers Wohnzimmer kommen oder Jan Hofers Wohnzimmer.
Ich befürchte nicht, da die Kollegen wahrscheinlich kein Fernsehstudio zu Hause bei sich im Wohnzimmer haben wollen, bleibt deren Wohnzimmer und das Studio bleibt leider hier.
Tabu für uns, sagt der erste Chefredakteur von ARD aktuell, der Chef der Tagesschau, Markus Bronheim. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Ist ein kleiner Technik- und Medien-Rollback, den wir da zurzeit durchmachen. Eine kleine Rolle rückwärts. Ne? Plötzlich telefonieren einige wieder übers Festnetztelefon, mussten es erstmal entstauben. Wir lesen liegen gebliebene Bücher und schauen 20 Uhr mal wieder die Tagesschau, statt unsere Lieblingsserie zu bingen. Das gilt natürlich nicht für alle, sondern nur für die, die ein bisschen mehr Zeit haben als sonst so. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Antran hat sich für uns mal angeschaut, wie sich der Medienkonsum an das Virus angepasst hat. An, was ändert sich denn da gerade an unserem TV-Konsum?
Also aktuell sind Zahlen rausgekommen für den März zur Fernsehnutzung zum Beispiel. Und die zeigen tatsächlich, unsere durchschnittliche Sehdauer am Tag steigt. Und zwar um ganze 12%. Das sind 254 Minuten dann insgesamt. Und das sind umgerechnet fast 4,5 Stunden, die wir am Tag fernsehen. Und davon profitieren die unterschiedlichsten Formate, von Wer wird Millionär bis hin zu Germany's Next Topmodel. Die schreiben nämlich gerade alle so gute Zahlen wie seit Monaten und manchmal auch seit Jahren nicht mehr. Ein Beitrag, der schießt allerdings den Vogel sozusagen ab und hat dem linearen Fernsehen ein Allzeithoch beschert.
Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet.
Ja, genau. Das war Angela Merkels TV-Ansprache anlässlich der Corona-Krise. Die wurde auf verschiedenen Sendern ausgestrahlt, sowohl bei den privaten wie Welt, Sat.1 und RTL, als auch bei den öffentlich-rechtlichen und allein im ZDF. Da wurde sie zuerst ausgestrahlt, hat sie rund ein Viertel des Marktanteils ausgemacht. Und auch die sonstigen Daten zeigen, was du bereits mit Markus Bronheim besprochen hast, Informationsangebote dominieren in Krisenzeiten. Die Tagesschau war tatsächlich alleine mit 14 Sendungen in den Top 15 vom März vertreten. Und auch für ein anderes lineares Angebot, nämlich dem Radio, scheint es einen Zuwachs zu geben. In einer aktuellen nicht repräsentativen Online-Umfrage vom Broadcast Programming and Research gibt gut ein Viertel der Befragten an, in den letzten Wochen mehr als gewöhnlich Radio gehört zu haben.
Das kann man ja auch ganz wunderbar nebenher machen. An, jetzt mal abseits von Fernsehen und Radio, wie kommunizieren wir denn gerade miteinander mit Familie und FreundInnen? Hat sich da irgendwas geändert?
Also zur Überraschung hat gerade das Vergleichsportal Verivox bekannt gegeben, dass wir so viel via Festnetz telefonieren wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das ist zum Beispiel bei Vodafone, dass es einen Zuwachs von 45% bei Festnetztelefonaten gab. Außerdem, so die Netzbetreiber, telefonieren wir ausgiebiger und länger miteinander. Was dagegen sinkt, ist tatsächlich die mobile Datennutzung und das erklärt sich natürlich ganz einfach, weil eben mehr Menschen im Homeoffice gerade sind. Außerdem wollte ich privat auch wissen, ob sich die Menschen wieder mehr Briefe und Postkarten schreiben. Ich habe alleine diese Woche 12 Postkarten an FreundInnen und Familie verschickt, also habe ich bei der Deutschen Post nachgefragt. Die sieht aber tatsächlich keinen Trend zum Briefeschreiben. Die Leute würden weiterhin mehr übers Netz miteinander kommunizieren, statt mit Stift und Papier und überhaupt, so die Antwort des Unternehmens, Privatkundenbriefe machen nur 13% der gesamten beförderten Briefkommunikation aus. Das wusste ich vorher auch nicht.
Nee, aber kann man sich auch vorstellen, man kriegt ja höchst selten Briefe oder Postkarten. Wann kommt die bei uns in der Redaktion an von dir?
da habe ich nichts vorbereitet.
Da hast du nicht dran gedacht. Okay, aber hast ja noch ein bisschen Zeit. Ein Medium, beziehungsweise vielleicht eher Wirtschaftszweig, der jetzt gerade zu knabbern hat, ist der stationäre Buchhandel. In fast allen Bundesländern, Berlin und Sachsen-Anhalt mal ausgeschlossen, sind Buchhandlungen zu. Es gibt aber ein paar Wege, wie die Branche darauf reagiert, nämlich?
Ja, die haben sich ganz kreative Ideen in den Kopf gesetzt und setzen die gerade um. Zum Beispiel Stories, das ist ein Comicladen in Hamburg, der hat einen ganzen Podcast aufgesetzt.
Unsere Buchhandlung ist leider im Moment geschlossen, aber unsere Geschichten erzählen wir unermüdlich weiter.
Also statt Face-to-Face-Beratungen gibt es jetzt solche Buchempfehlungsangebote. Auch auf Insta-TV machen Buchhandlungen wie Ocelot Berlin oder Lüders in Hamburg, geben dort Empfehlungen für Bücher ab, die man dann zum Beispiel online bestellen kann. Dazu hat sich geniallokal.de gegründet. Das ist ein gemeinsamer Online-Shop von insgesamt 650 unabhängigen Buchläden, wo man online Empfehlungen bekommt, online bestellen kann, kaufen kann und so auch den Buchladen von nebenan unterstützen kann in diesen Zeiten.
Muss man also nicht auf den großen amerikanischen Giganten da zurückgreifen. Wer auf Bücherstöbern auch nach der Krise nicht verzichten will, kann also jetzt schon den Buchladen um die Ecke unterstützen, damit es den auch später noch gibt. Informationen waren das von unserer Reporterin Antran. Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Kollege hier aus der Ab21-Redaktion war vor ein paar Tagen recht genervt. Er ist nämlich Hardcore-Brettspieler und meinte so, boah, ihn nervt's richtig hart, dass jetzt alle Brettspiele spielen wollen in der Krise. Ist aber auch irgendwie ein interessanter Nebeneffekt, dass Nischen auf einmal keine mehr sind, weil so viele Leute jetzt zwangsweise da reindrängen. Wobei sich die Frage dann auch stellt, sind Brettspiele überhaupt eine Nische oder sind sie vielleicht eher Retro oder keines von beiden und einfach nur nicht so laut wie andere Zeitvertreibe? Wollen wir drüber sprechen mit Johannes Jäger, Brettspiel-YouTuber mit einem eigenen Kanal namens Hunter und Kron. Hallo Johannes.
Ja, hallo.
Merkt ihr, dass mehr Leute Brettspiele spielen?
Ja, also wir merken es auf jeden Fall an unseren Aufrufzahlen, dass das jetzt seit der Kontaktsperre oder Ausgangssperre, je nachdem, wo man sich befindet, mehr Leute sich für das Thema interessieren, die Presse sich mehr interessiert, ja, für das Thema. Klar, weil natürlich alle zu Hause sind und überlegen, was machen sie jetzt mit ihrer Zeit. Ja.
Weil alle nur Monopoly zu Hause haben oder das Nilpferd in der Achterbahn und sich endlich mal neue Inspirationen holen wollen, was man noch so machen kann an so Corona-Abenden.
Ja, genau, natürlich, weil bei Monopoly sollte man nicht stehen bleiben. Ich sage immer, wer immer noch Monopoly spielt, den frage ich zurück, wenn du einen Film guckst, schaust du nur Casablanca oder wie. Ja.
Ich finde es auch ein unfassbar langweiliges Spiel. Es dauert lang, hat überhaupt keine Herausforderung, es ist einfach grottenlangweilig, ehrlich gesagt.
Es ist
oder mache ich was falsch?
Sagen wir es mal so, es ist altmodisch. Es kann durchaus spannend sein, aber es ist, wie gesagt, unglaublich altmodisch, wenn man es jetzt als Hobby-Brettspieler betrachtet. Und es gibt einfach modernere Sachen, die einfach viel besser funktionieren und viel spannender sind.
Mhm. Warum glaubst du, egal ob altmodisch oder modern und spannender, sind Brettspiele jetzt gerade so beliebt?
Naja, ich sag mal, Brettspiel ist ja was sehr Soziales, ja. Es ist ja vor allem der große Unterschied, dass man da was zusammen mit echten Menschen macht. Wobei man natürlich sagen muss, glücklich ist, wer jetzt eben nicht alleine wohnt, ne? Also wer ganz alleine jetzt Corona durchstehen muss, der hat natürlich auch bei Brettspielen meistens nicht so viel davon. Aber in der Familie oder in der WG oder mit dem Partner, ja, da ist es halt die gute Alternative, noch was zusammen zu machen mit der Zeit.
Mhm. Gibt es denn einen Run auf Spiele, die Pandemie oder Seuchen behandeln?
Ja, das können wir tatsächlich noch nicht so genau sagen, aber es gibt eine Menge Spiele, die das behandeln und die auch teilweise wirklich gut sind. Also das bekannteste ist sicherlich Pandemie, heißt auch wirklich so, oder Pandemic auf Englisch. Das ist ein sehr berühmtes Spiel auch und auch gar nicht mehr so ein junges, aber immer noch ein hochaktuelles, weil es davon auch neue Varianten gibt. Wer immer mal so eine Pandemie durchspielen wollte oder kooperativ dagegen kämpfen, das ist eigentlich der Sinn des Spiels, ja, der ist damit sehr gut bedient in der Zeit.
Okay,
wer
also
drüber lachen kann, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, du findest es moralisch in Anführungsstrichen vertretbar, sowas zu spielen jetzt?
Ja, das ist immer die Frage, wie man persönlich zu der ganzen Sache steht. Ne? Das sagen wir ganz klar. Also wir haben uns noch nicht getraut. Wir wollten noch mal ein Sondervideo drehen, tatsächlich zu thematisch passenden Spielen. Da gibt es eben noch ein paar andere. Aber wir haben selber auch gesagt, wir warten damit das noch so ein bisschen ab, bis vielleicht ja, das Gröbste überstanden ist, weil es vielleicht nicht jeder lustig findet.
Aber, dann
aber das
ja
ist
auch
eben die Frage.
Mehr.
Ja, gut, aber da muss man schon gucken. Aber ich sag mal, klar, es ist spannend, wenn man sich damit weiter beschäftigen will. Aber ich sag mal, Es gibt eben zu jeder beliebige Art von Thema moderne Brettspiele. Von daher muss man jetzt nicht unbedingt Pandemiespiele spielen.
Und was wäre für die aktuelle Situation so dein Tipp oder was ist dein aktuelles Lieblingsspiel, was du uns kurz vorstellen könntest?
Ich sag mal, in der jetzigen Situation hat man ja wirklich viel Zeit und da würde ich tatsächlich Twilight Imperium nennen. Das ist ein sehr, sehr großes, episches Weltraumspiel, was mit 4 Personen ungefähr 7 Stunden dauert.
Ach, die grüne Neune.
Ja, ja, und dazu hat man in einer normalen Situation einfach nicht die Zeit. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt ein bisschen Zeit dafür habe. Aber tatsächlich, das ist nichts für jedermann. Für jedermann kann man auf jeden Fall auch sowas empfehlen, wie zum Beispiel ja, das Kennerspiel des Jahres von letztem Jahr, Quacksalber von Quedlinburg, immer noch ein tolles Spiel für Leute, die ein bisschen Anspruch wollen, ein bisschen modernes Strategiespiel, aber jetzt auch nicht 7 Stunden, sondern ganz normal 90 Minuten.
Du hast selber vorhin schon erwähnt, wenn jemand alleine ist, wird es ein bisschen schwierig mit einem Brettspiel. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwie so Online-Varianten von den Brettspielen?
Das gibt es tatsächlich und das ist gerade besonders beliebt, ja, und wird auch sehr viel gemacht. Wobei wir natürlich immer sagen, das ist jetzt für uns richtige Brettspieler so ein bisschen eher die Ersatzdroge, ja. Wenn eben gar nichts geht, man kann irgendwie nicht seine Spielerunde zusammenbringen, weil es eben gerade nicht möglich ist, dann kann man sich natürlich online behelfen. Aber ich sag mal so, wir sind so ein bisschen der Meinung, es ist nur eine Ersatzdroge. Online-Brettspiele können, sag ich mal, mit richtigen Online-Spielen nicht so richtig mithalten und Online-Brettspiele haben genau den gleichen Nachteil wie andere Online-Spiele oder Computerspiele, dass man es halt nur allein mit sich und dem Rechner macht. Und der Gag oder das eigentliche Schöne an Brettspielen, nämlich mit realen Menschen am Tisch zu sitzen, von einfach bis super komplex, von kurz bis ewig lang, ja, alles möglich, ne?
Sagt Johannes Jäger, Brettspiel-YouTuber. Sein Kanal heißt Hunter und Kron. Und das war der Ab21-Podcast. Dieses Mal haben wir uns gefragt, warum ganz viele von uns durch die Corona-Krise jetzt wieder die Tagesschau gucken oder auch puzzeln oder auch wieder Brettspiele spielen. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören, bleibt geschmeidig und gesund und ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.